HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Der Rechtsruck ist dazu da, der hat die Botschaft, der hat die Message aufzuwiegeln, Wut zu schaffen.
Wir müssen jederzeit mit rechtsterroristischen Gruppierungen rechnen.
Ich bin gerade vom Training gekommen, da bin ich hier am Wohnheim vorbei, wollte zu mir in die Wohnung. Und dann stand hier das Bombenentschärfungskommando und andere zivile Polizeifahrzeuge.
Auch in der rechtsextremistischen Szene in Hessen ist dieses Potenzial nach wie vor für schwerste Straf- und Gewalttaten vorhanden.
Es ist zu befürchten, dass es hier ein rechtsextremistisches Netzwerk gibt, das diesen 467 per Haftbefehl gesuchten gewalttätigen Nazis Unterschlupf gewährt.
Wir haben immer noch die klassischen Neonazis, die tatsächlich ganz gezielt diese Stimmung professionell mitgeschürt haben.
Und sie können sich im Klaren sein, dass die hessischen Sicherheitsbehörden einen enormen Aufwand betreiben, um all dem nicht nur gerecht zu werden, sondern das alles zu verhindern.
Manchmal sind es die kleinen, unscheinbaren Randnotizen, die uns aufhorchen lassen. Eine schlichte Zahl, nebenbei in der Tagesschau gemeldet, diese hier. In Deutschland können Haftbefehle gegen 467 Rechtsextremisten nicht vollstreckt werden, weil die Beschuldigten verschwunden sind. Angeblich weiß niemand, wo sie stecken. Ja, Moment mal, wie kann das denn sein? Hunderte Rechtsextreme, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, laufen bei uns frei rum. Der erste Reflex ist oft, ja, da sieht man mal wieder, die Behörden sind ja auf dem rechten Auge blind. Aber vielleicht ist diese Erklärung auch ein bisschen zu schlicht. Wir suchen heute noch ein paar Erklärungen. Was sind das überhaupt für Leute, nach denen bei uns heute jetzt gefahndet wird? Liegt es an den Strukturen in den Sicherheitsbehörden, dass man sie aus den Augen verloren hat? Oder was läuft da eigentlich schief? Das wollen wir heute mal in Ruhe hinterfragen unter dem Titel »Ich bin dann mal weg«. Deutschlands unsichtbare Rechtsextremisten. Wie kommt diese Zahl überhaupt an die Öffentlichkeit? Es war die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Deutschen Bundestag. Die Details hat Sebastian Friedrich.
Hunderte Neonazis sind auf freiem Fuß, obwohl sie eigentlich im Gefängnis sitzen müssten. Für Sevim Dadelen von den Linken ein unhaltbarer Zustand.
Wie kann es sein, dass 467 teilweise gewalttätige Nazis sich ihrer Festnahme in Deutschland drücken können? Wie kann es sein, dass sie hier untertauchen können? Und das sind Fragen, die man sich natürlich hier stellt. Und diese Fragen muss die Bundesregierung beantworten.
Warum das so ist, das hat das Innenministerium nicht beantwortet. Auf eine kleine Anfrage der Linken hat die Behörde aber die Zahlen offengelegt. Daraus wird auch ersichtlich, nicht jeder gesuchte Rechtsextreme wird wegen eines politischen Delikts gesucht. Das ist aber bei jedem vierten der Fall. Gesucht werden die Rechten auch wegen anderer Vergehen, Mietschulden, Unterhaltsklagen, aber auch Raub, Diebstahl und Betrug. Nach 100 Verurteilten fahndet die Polizei, weil sie Gewalttaten begangen haben sollen. Innerhalb der vergangenen 4,5 Jahre hat sich die Zahl der verurteilten Rechtsextremen, die sich ihrer Strafe entziehen, fast verdoppelt. Im März 2014 wurde nach 253 Neonazis gesucht, am Stichtag Ende September waren es nun 467. Ein Grund für den Anstieg: die Zahl der nicht vollstreckten Haftbefehle ist insgesamt gestiegen. Laut der Gewerkschaft der Polizei, GdP, suchen die Behörden gerade insgesamt nach 180.000 Menschen. Jörg Radek von der GdP macht dafür den Stellenabbau der vergangenen Jahre verantwortlich.
Und diese hohe Zahl an nicht vollstreckten Haftbefehlen zeigt also, welche Spur diese Sparpolitik gemacht hat und dass wir hier, wenn wir das Vertrauen wiederherstellen wollen in den Rechtsstaat, unbedingt mehr einstellen müssen, aber nicht nur bei Polizei, sondern auch innerhalb der Justiz.
Ein zweiter Grund: gerade in den vergangenen Jahren sind die Zahlen rechtsmotivierter Straftaten gestiegen. Besonders seit 2015 ist hier ein Anstieg zu verzeichnen. Sevim Dadelen hat aber noch eine andere Sorge.
Es ist zu befürchten, dass es hier ein rechtsextremistisches Netzwerk gibt, das diesen 467 per Haftbefehl gesuchten gewalttätigen Nazis Unterschlupf gewährt oder ihr hilft beim Untertauchen. Und das ist natürlich ein weitaus größeres Problem als nur die 467.
Das erinnert an den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, der sich auf ein Netzwerk stützen konnte. Möglicherweise reichen solche Netzwerke auch ins Ausland. Einige der gesuchten Rechtsextremisten haben sich abgesetzt. Von denen, gegen die seit mehr als einem halben Jahr ein Haftbefehl vorliegt, haben 29 das Land verlassen. Es ging vor allem in Richtung Österreich, Polen, Tschechien und Italien. Immerhin, im Zusammenhang mit einem Terrorismusdelikt steht aber keiner der Fälle, so die Auskunft der Bundesregierung.
Soweit also die nackten Fakten. Die kann jetzt jeder so interpretieren, wie sie ihm ins eigene Weltbild passen. Also lassen wir das Ganze mal von einem Experten bewerten. Der Kriminologe Rudolf Eck war viele Jahre Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Bernd.
Also die einen können jetzt argumentieren, okay, bei 180.000 bei Haftbefehl Gesuchten sind 467 Rechtsextreme eine winzig kleine Gruppe. Andere würden eher argumentieren, Moment mal, die Zahl der gesuchten Rechten hat sich in kurzer Zeit verdoppelt. Wer weiß, wie viele man gar nicht kennt. Das ist schon ein ernster Anlass zur Sorge. Wie würden Sie das interpretieren?
Ja, man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein, was so Zahlen, die da zwar richtig sein mögen, was deren Interpretation anbelangt. Wenn man zum Beispiel die Verfassungsschutzberichte anschaut, dann kann man feststellen oder daraus lesen, dass seit Ende der 90er Jahre sich die Zahl der staatlich registrierten Rechtsextremisten halbiert hat, von über 50.000 auf zuletzt unter 24.000. Was aber auch nicht bedeutet, dass die Lage wirklich völlig besser geworden ist, denn wir haben ja gesehen an dem NSU, dass schon zwei oder drei extrem gewaltbereite Personen ausreichen können, um Mord und Hass zu verbreiten. Das heißt, diese nackten Zahlen sagen uns über die Gefährlichkeit der einzelnen Personen noch nicht so viel aus, und unter diesen per Haftbefehl Gesuchten sind vielleicht auch nur ganz wenige, die extrem gefährlich sind, aber ist es dann schon auch ärgerlich, dass man die nicht ergreifen kann, aber sicher sind auch viele andere darunter, bei denen, es wurde ja in dem Beitrag gesagt, es um Unterhaltspflichtverletzungen oder um Betrügereien geht, bei denen also für die Allgemeinbevölkerung sicherlich keine große Gefahr ausgeht, soweit man das bislang weiß jedenfalls.
Aber eben etwa 100, die als gewaltbereit gelten, und da ist eben die Frage, wie gefährlich sind sie? Gucken wir uns die Begriffe an. Die Rede ist von Rechtsextremisten. Man wirft gerne drei Begriffe durcheinander: rechtsradikal, extremistisch und terroristisch.
Ja, das sind allerdings alles Begriffe, die sich so gar nicht in unseren Gesetzen oder gar in unserer Verfassung finden, sondern das sind eben Einschätzungen auf der politischen oder auf der Verfolgungsebene, der polizeilichen Ebene oder Verfassungsschutzämter-Ebene. Ich will es mal versuchen, ein bisschen zu interpretieren, was man allgemein darüber sagt oder meint, wobei diese Begriffe auch umstritten sind. Das muss man an der Stelle auch dazu sagen. Ja. Also unter rechtsradikal würde man jemanden verstehen, der sozusagen eine radikale, eine grundlegende Kritik an unserer staatlichen Ordnung ausübt, ohne deswegen, das wäre dann rechtsextremistisch, etwas tut oder tun möchte, um diese Ordnung zu beseitigen. Das heißt, er sich dann in wirklich extremistischer, gewalttätiger Form gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegen das System der Bundesrepublik Deutschland, wendet. Und rechtsterroristisch ist dann sozusagen noch ein Tick mehr jemand, der eine terroristische Vereinigung bildet. Das ist dann tatsächlich ein extremes Delikt, das sich so dann auch im Strafgesetzbuch eben findet und der terroristische Akte vorbereitet, plant oder vielleicht sogar schon durchgeführt hat.
Das heißt, hier geht es jetzt um Rechtsextremisten, noch keine Terroristen. Aber man weiß nicht, wie hoch das Gefahrenpotenzial ist dieser Leute.
Richtig, das weiß man nicht. Also wer auf dieser Spur ist, auf dieser Strecke ist, der kann sich ja immer weiter bewegen, so wie wir das bei den beiden Uwes ja auch gesehen haben. Die waren am Anfang auch in Anführungszeichen nur als rechtsextrem eingestuft, wurden vom Verfassungsschutz beobachtet, sind dann untergetaucht und haben innerhalb von einigen Jahren über 9 Personen ermordet. Und ja, das muss nicht bei jedem anderen auch so laufen, aber das zeigt, wohin so eine solche Entwicklung gehen kann. Und im Übrigen, die Vollstreckung eines solchen Haftbefehls oder die Nichtvollstreckung, so will ich mal sagen, ist natürlich sicherlich was Ärgerliches, denn es dient ja nicht nur jetzt die bösen Buben schon sofort dingfest zu machen, sondern es hat ja auch einen präventiven Zweck. Je früher man jemanden sozusagen greifen kann, je früher man auf ihn einwirken kann während der Haft oder sonstigen Maßnahmen, Vernehmungen, desto eher kann man auch versuchen, ihn dann auf die richtige Spur zu bringen. Also indem die Polizei dann, oder nicht nur die Polizei, aber auch die Polizei präventiv arbeitet. Aufgabe der Polizei ist ja nicht nur Straftaten aufzuklären und zu verfolgen, sondern auch Straftaten zu verhindern. Und das kann man nur dann, wenn man jemanden hat, kann man auf ihn einwirken. Mhm. Von daher ist das tatsächlich in jeder Hinsicht ein Ärgernis, dass es so viele Personen gibt, die da frei im Fuß sind.
Können Sie einordnen, nach wie viel Linksextremisten eigentlich gefahndet wird?
Nach wie vielen gefahndet wird, weiß ich nicht, aber die Zahl der sozusagen vom Verfassungsschutz registrierten Linksextremisten ist in etwa so groß wie die Zahl der Rechtsextremisten. Alles bewegt sich seit Jahren so in einem unteren fünfstelligen Bereich, 20.000, 30.000 Personen etwa, die man hier als extrem einstuft, ob rechts oder links. Wobei wir in letzter Zeit natürlich noch die islamistischen Terroristen und Extremisten zu zählen haben. Das heißt, die waren vor 20, 25 Jahren gar noch nicht so im Visier, im Fokus. Aber spätestens seit diesem Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz wissen wir, dass da eine andere Gefahr, die wieder nach links oder rechts einzustufen ist, uns bedroht.
Kann man diese drei extremistischen Gruppen auf eine Stufe stellen?
Nein, auf eine Stufe würde ich das nicht sagen. Also gefährlich ist es allemal, aber die Personen handeln aus unterschiedlichen Gründen. Sie sind auch unterschiedlich gefährlich und eine Gleichmacherei ist immer etwas Voreiliges und Vorschnelles. Von daher, ja, man muss alle drei Bereiche im Visier haben. Man muss sich gegen alles wenden, aber nicht so tun, als wäre das alles die gleiche Angelegenheit und der gleiche Grad von Gefährlichkeit.
Wir haben nun gerade gehört, es gibt die Sorge, dass manche dieser Gesuchten vielleicht tatsächlich auch in rechten Netzwerken abtauchen könnten und spätestens dort werden sie dann zu Terroristen gemacht. Wie groß ist diese Sorge?
Die Sorge ist sicherlich gegeben und von daher noch einmal mein Argument, es wäre gut, man könnte eine sehr viel größere Zahl von den gesuchten Personen dann auch finden und auf sie einwirken und versuchen, dass es eben nicht noch schlimmer wird. Denn solange die im Untergrund sind, solange kann das sich sozusagen sehr viel weiterentwickeln und gefährlicher werden.
Das war der Kriminologe Rudolf Eck. Vielen Dank. Die rechtsextreme Szene ist eine ganz eigene, in sich geschlossene Gesellschaft. Manche geraten da hinein, andere wachsen richtig darin auf, als Kinder von aktiven Neonazis, wie zum Beispiel Heidi Bennekenstein, eine beeindruckende junge Frau, die es geschafft hat, gegen den Widerstand ihrer Eltern und Freunde aus dieser Szene auszusteigen. Darüber hat sie das Buch geschrieben, Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Daraus hören wir heute ein paar kurze Ausschnitte. Hier beschreibt sie, wie ihre Ferien als kleines Kind aussahen.
Sobald mein Vater mich für alt genug hielt, wurde ich auf konspirative Ferienlager geschickt, die vom Bund Heimattreuer Jugend oder der Heimattreuen Deutschen Jugend ausgerichtet wurden. Während die Erwachsenen sich in Familien- und Freundeskreisen organisierten und in dem Gefühl schwelgten, einer konspirativen Elite anzugehören, trafen sich die Kinder zu Pfingstlagern und Sonnenwindfeuern. Wir saßen am Lagerfeuer, sangen verbotene Lieder, marschierten kilometerweit durch Wälder und sprachen uns mit Kamerad und Heil dir an. Wir wurden militärisch gedrillt und ideologisch geschult. Kampiert wurde auf Zeltplätzen in Wäldern oder an unbesiedelten Küstenstreifen. Abends hörten wir Vorträge über Rassekunde, die biologischen Grundlagen unserer Weltanschauung oder altgermanische Runenschrift, schauten den Nazi-Propagandafilm Der ewige Jude und lauschten den Versen des NS-Dichters Heinrich Anacker, zum Beispiel seinem Gedicht Die Waage Europas, das von der ungleich beladenen Waage Europas handelt, die der Führer wieder ins Gleichgewicht bringt. Und jeder ist aufgerufen, seine Pflicht zu tun. Alle zusammen waren wir eine eingeschworene Gesinnungsgemeinschaft mit wenig Raum für Individualität oder persönliche Vorlieben. Die Eltern der HDJ-Kinder waren keine armen Leute oder Kleinbürger. Viele waren angesehene Honoratioren aus der oberen Bildungs- und Einkommensschicht. Intellektuelle, Professoren, Zahnärzte, ein Haufen fanatischer Erwachsener, die ihrem Nachwuchs einbläuten, dass er die einzigartige Ehre besitze, in einer kranken Gesellschaft zu den wenigen Gesunden zu gehören.
Heidi Bennekenstein, ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Gleich hören wir mehr daraus. Und wohlgemerkt, das war jetzt keine Beschreibung aus dem Dritten Reich. Die Autorin ist erst 26. So wachsen auch heute noch Kinder in Deutschland auf und man schenkt dem kaum Beachtung. Auch die Lehrer von Heidi Bennekenstein haben damals nicht versucht, sie aus dieser Welt rauszuholen. Ich bin dann mal weg. Deutschlands unsichtbare Rechtsextremisten, so heißt die Sendung heute. Und wo noch verstecken sich eigentlich Neonazis in Deutschland? Am Ende sogar in der Bundeswehr? Der Fall Franco A. ließ diesen Verdacht aufkommen. Fakt ist, es gibt konspirative Chatgruppen, Soldaten, die sich auf irgendeinen Tag X vorbereiten. Nur die Frage ist, was ist damit gemeint? Ernsthaft eine neue Machtergreifung durch Neonazis, so wird es zum Teil interpretiert, oder geht es eher um die sogenannten skurrilen Prepper, also das sind Menschen, die sich auf alle möglichen oder unmöglichen Untergangsszenarien vorbereiten. Unser ARD-Terrorismus-Experte Holger Schmidt hat sich mit diesen Undercover-Bundeswehr-Chatgruppen beschäftigt und er fühlte sich prompt an seine Kindheit erinnert, denn als alter Fan der Geschichten der drei Fragezeichen kannte er tatsächlich diese Diskussion um den Tag X. Bei den drei Fragezeichen klang das so.
Hier, trinkt, genießt es, solange noch alles da ist. Wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr.
Revolution?
Wenn nun alles im Land zusammenbricht, was machen wir dann?
Wenn alles zusammenbricht? Darauf sind Sie hier vorbereitet, nicht? Dieses Anwesen ist wie eine Festung, vollgepackt mit Vorräten, damit es eine Belagerung aushält.
Stimmt, genau. Was wir hier treiben, das sind wirklich Vorbereitungen auf das Ende der Welt.
Mit Hungersnot, Raubzügen, Chaos und Blutvergießen. Er glaubt wirklich, dass die Menschheit vor die Hunde geht.
Die drei Fragezeichen. War das jetzt verharmlosend? Kann man über die geheimen Seilschaften in der Bundeswehr schmunzeln? Es gibt diese Seilschaften. Oder wird die Bundeswehr ernsthaft von gefährlichen Neonazis unterwandert? Das ist eine schwierige Frage. Hier die Einschätzung von unserem ARD-Terrorismus-Experten Holger Schmidt.
Das Thema hat Potenzial für die ganz große Verschwörung. Ein geheimes Netzwerk in der Bundeswehr und wichtigen Sicherheitsbehörden. Vorbereitung auf die Staatskrise und der feste Wille, die Macht zu übernehmen, wenn die Bundesrepublik zerbricht. Listen für den Tag X mit Andersdenkenden, aber auch mit Waffendepots und Safehouses. Es ist Nacht. Draußen stürmt es, ein Gewitter zieht auf. Ein Blitz zuckt vom Himmel, beleuchtet schlagartig einen aufmunitionierten Elitesoldaten mit Sturmgewehr direkt vor unserer Redaktion. Der Regisseur schreit: Schnitt! Sind wir im Film? Oder sind wir in der Wirklichkeit? Gibt es ein rechtes Netzwerk in Bundeswehr und Sicherheitsbehörden? Die Tageszeitung Taz hat nach eigenen Recherchen diesen Eindruck. Seit einem großen Artikel vor 2 Wochen gibt es in den deutschen Feuilletons 2 Debatten. Was ist dran an diesem Netzwerk und warum schweigen andere Medien? Für mich als Fachredakteur im Themenbereich Terrorismus und innere Sicherheit gibt es darauf eine kurze Antwort. Ich sehe dieses Netzwerk so nicht und habe inhaltliche Probleme mit den Schlussfolgerungen der Taz. Aber ich sehe auch, dass es viele Gründe gibt, gerade der Bundeswehr kritische Fragen zu stellen. Und jetzt wird es kompliziert. Vieles, auch die Recherchen der Taz, beginnen mit dem mutmaßlichen rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. Gegen ihn hat der Generalbundesanwalt wegen Terrorverdachts ermittelt. Er soll sich unter anderem als syrischer Flüchtling ausgegeben haben, angeblich um danach einen Anschlag zu begehen, der dann eben syrischen Flüchtlingen zugerechnet werden sollte. Die Ermittlungen in diesem Fall haben den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt in eine verstörende Welt innerhalb der Bundeswehr geführt. Das ist Fakt. Und es ist erschreckend, dass die Ermittler dabei den Eindruck hatten, dass die Bundeswehr gegen sie arbeitet. Soldaten der elitären deutsch-französischen Brigade und der noch exklusiveren Spezialeinheit KSK, Kommando Spezialkräfte, mauerten und schienen sich abzusprechen. Ein Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienst, also dem Geheimdienst der Bundeswehr, schien die Ermittlungen sogar aktiv zu hintertreiben. Der Generalbundesanwalt hat diesen Mann bei der Staatsanwaltschaft Köln sogar angezeigt. Selbst darf er aus Rechtsgründen nicht gegen den Mann ermitteln. Bei diesen Ermittlungen kamen aber vertrauliche Chatgruppen zutage. Sie heißen Ost, West, Nord und Süd. Es gibt eine Gruppe Schweiz, eine Gruppe Österreich und weitere, die zum Beispiel Nordstern oder Viergewind heißen. In ihnen sind Bundeswehrsoldaten und Polizeikommissare Mitglied, aber auch Menschen ohne Bezug zu Sicherheitsbehörden. Es ist eine bunte Mischung, sagt ein Ermittler. In den Chats gibt es viele Themen. Politik, aber auch die Vorbereitung auf den Ernstfall. Prepper nennen sich diese Menschen, die sich auf Extremsituationen vorbereiten. Die Szene ist vielfältig und die Sorgen dieser Leute sind sehr unterschiedlich. Einige planen für ein mögliches Hochwasser, andere für tagelangen Stromausfall oder Extreme wie innere Unruhen und Bürgerkrieg. Hinweis auf einen Staatsstreich finden die Ermittler allerdings nicht. Und auch die Gesinnung in den Chats ist nicht gleichförmig. Allerdings keinesfalls bunt, sagt ein Ermittler, sondern konservativ. Nicht mehr, nicht weniger. Intensiv haben sich die Ermittler diese Gruppen angesehen. Strafrechtlich ist praktisch nur das Verfahren gegen Franco A. übrig geblieben. Alles andere ist außerhalb jeder Strafbarkeit. Konkrete Umsturzpläne finden sich nicht. Mit dem Verfahren gegen Franco A. hat sich die Bundesanwaltschaft allerdings zunächst eine blutige Nase geholt. Denn das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Anklage gegen den Bundeswehroffizier nicht zugelassen. Ausführlich hat der Vorsitzende Richter des Staatsschutzsenats, Thomas Sagebiel, begründet, warum er den Fall weit weniger gravierend sieht, beziehungsweise die Beweise für ihn nicht ausreichen. Wieder wirkt es wie ein wirres Drehbuch. Der vermeintlich auf dem rechten Auge blinde Generalbundesanwalt will einen mutmaßlich rechtsextremen Offizier anklagen und der lebenslustige, frühere Jugendrichter Sagebiel, der bislang nicht im Verdacht stand, übermäßig konservativ zu sein, macht nicht mit. Für mich sind diese Wolten ein eher gutes Zeichen. Eine engagierte Strafverfolgung durch Generalbundesanwalt Peter Frank, der mehrfach öffentlich erklärt hat, entschieden gegen rechts vorgehen zu wollen. Ein selbstbewusstes Oberlandesgericht Frankfurt, das trotzdem für den Rechtsstaat Grenzen setzt, wenn die Beweislage den Richtern nicht ausreicht. Sorgen macht mir allerdings eine Binnenstruktur in der Bundeswehr, in der Geheimhaltung und Kameradschaft Strafverfolgung behindern oder sogar verraten. Hier besteht Handlungsbedarf. Aber mit Staatsstreich hat das nichts zu tun. Soweit wir bislang wissen.
möge unser Autor recht behalten, denn wir haben ja auch ohne die Bundeswehr schon genug Probleme mit dieser rechten Szene. Warum ist es für unsere Sicherheitsbehörden eigentlich so schwer, diese Leute zu überwachen? Tanjef Schulz ist Professor am Journalistischen Seminar der Universität Mainz. Er hat den NSU-Prozess jahrelang verfolgt und er ist Autor des Buches »Der Terror von Rechts und das Versagen des Staates«. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vor dem Hintergrund Ihres Buchtitels ist die erste Frage eine rhetorische. Wundert es Sie, dass unser Staat nicht mehr weiß, wo die 467 mit Haftbefehl gesuchten Rechtsextremen untergetaucht sind?
Nein, es wundert mich in der Tat nicht. Das ist seit Jahren ein großes Problem, dass sich Menschen einem Haftbefehl entziehen. Das ist allerdings auch in einem Staat, der kein Überwachungsstaat sein will, auch nicht ganz überraschend. Nur ist es bei Rechtsextremisten natürlich eine Gefahr. Und wir haben das schon im NSU-Fall gesehen, dass da drei einfach abtauchen und mehr als 13 Jahre im sogenannten Untergrund leben konnten. Und erst nach Entdecken des NSU gab es dann überhaupt eine Debatte darum, wer ist denn da eigentlich alles, der sich dem Staat und dem Zugriff der Behörden entzieht? Und erst seitdem haben wir überhaupt diese Statistik.
Also vor dem NSU-Prozess gab es sehr, sehr viele Ermittlungspannen. Rückblickend, war das Pech, war das Unfähigkeit, war es Vertuschung? Was ist Ihr Eindruck?
Es war, glaube ich, eine Mischung aus sehr vielen Dingen. Also ich habe keine Belege dafür, auch solche Legenden kursieren ja teilweise, dass da irgendwo ein Apparat noch eine Verschwörung von staatlicher Seite aus orchestriert hätte. Nach dem Motto, der NSU ist nur eine Erfindung des Staates. Das ist so eine Legende, die gern auch in Neonazi-Kreisen erzählt wird. Sondern es ist, glaube ich, so eine Mischung aus Fehlern und Pannen, das ist, klingt fast ein bisschen verharmlost, denn es gab auch wirklich richtige Machenschaften auf Seiten der Sicherheitsbehörden im Hinblick auf das Schützen ihrer eigenen Quellen. Und es gab einfach auch im föderalen System Deutschlands eine fehlende Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Behörden.
Also ist es das Durcheinander in dem föderalen System? Jede Landesbehörde hat ihre eigenen Daten für sich behalten wollen oder was ist der Kern des Problems?
Das ist zumindest ein Teil des Problems. Dazu kam noch eine ganze Menge anderes. Also sicherlich auch, dass mitunter zu wenig der rechte Terror überhaupt anerkannt worden ist als Problem, dass man tatsächlich nach rechts zu wenig auch geschaut hat intensiv und das nicht ernst genug genommen hat. Das ist auch ein Teil des Problems. Es gibt auch so latente, teilweise rassistische Strukturen in der Polizeiarbeit. Das mag auch ein Problem sein. Aber diese föderalen Durcheinanderstrukturen, die sind eben auf jeden Fall an vielen Stellen aufgetreten. Und ein Ermittler hat mal gesagt in einem Untersuchungsausschuss, ein Polizist, es sei manchmal schwieriger, aus einem anderen Bundesland Daten zu bekommen als aus dem Kongo.
Und hat sich das inzwischen gebessert?
Das haben zumindest alle beteuert, dass man das jetzt verbessern wolle. Aber wir haben dann im Fall Anis Amri, also dem Attentäter am Weihnachtsmarkt in Berlin, gesehen 2016, als auch da jetzt in der Aufarbeitung, wie es dazu kommen konnte, diverse Informationsblockaden herrschen oder zumindest unzureichende Weitergaben. Also wir haben unglaublich viele Behörden, die jetzt versucht werden zu bündeln, auch nach dem NSU-Fall, dass man da eine Lehre draus zieht, teilweise in gemeinsamen Abwehrzentren, wo dann 40 Behördenvertreter teilweise zusammensitzen. Nur, dass die sich austauschen, mag ja gut sein. Das Problem ist nur, im Alltag, in den einzelnen Operationen arbeiten die dann doch oft wieder für sich.
Das heißt, der Föderalismus ist das Problem?
Er ist auf jeden Fall ein Teil des Problems. Es gab viele andere Dinge, die noch dazugekommen sind. Die Schwierigkeit daran ist, dass der Föderalismus auf der anderen Seite auch einen gewissen Schutz bietet, dass nicht eine zentrale Behörde ganz viel Macht bei sich parkt und dann womöglich die Fehler sich da kulminieren. Und so gesehen ist es nicht so ganz einfach, das wirklich gut zu reformieren. Der Föderalismus ist ja auch ein bisschen eine Lehre aus so einer Machtzentralität und gerade auch die Trennung zwischen Geheimdienstarbeit und Polizeiarbeit, die zum Problem werden kann, wenn die sich gegenseitig nicht richtig austauschen, ist auch wiederum eine Lehre aus der schlimmen NS-Zeit und der Gestapo, die sozusagen diese Dinge alle zusammengeführt hatte damals.
Frankreich wäre das Gegenbeispiel, da ist alles zentralisiert, läuft auch nicht besser.
Läuft auch nicht unbedingt besser und die haben dann ihre eigenen Probleme, weil natürlich auch dann von Paris aus manches, was dann irgendwo in der Provinz stattfindet, gar nicht so richtig klar wird und dann auch man nicht die wirkliche Nähe dazu hat bei den Entscheidungen. Also es ist eine schwierige Balance, die da zu finden ist, was nicht heißt, dass man da permanent dran was arbeiten muss. Und aus meiner Sicht ist auch zum Beispiel, was die Ausbildung von Beamten angeht im Sicherheitsapparat, auch was die Mentalitäten angeht, vor allen Dingen nach dem NSU Fall noch zu wenig passiert.
Nun hat man doch extra in Berlin ein neues Zentrum gebaut, wo alle Fäden zusammenlaufen sollte, wo alle verschiedenen Behörden an einem Tisch sitzen sollen. Ist das nur auf dem Papier so oder ist das in Wirklichkeit so?
Naja, in manchen Fällen mag das ja sogar schon Erfolge gehabt haben, aber es ist ja noch nicht mal so, dass die wirklich alle in Berlin sitzen. Da geht es vor allen Dingen um den islamistischen Terror bei den Rechtsextremen. Da geht es vor allen Dingen auch um eine Stelle, die in Köln, Chorweiler, beim Bundesverfassungsschutz angesiedelt ist, so ein gemeinsames Abwehrzentrum. Und da sollen dann alle Behörden zusammensitzen und auch zum Beispiel über diese untergetauchten, abgetauchten, nicht im Moment auffindbaren Rechtsextremisten beraten und sich austauschen. Und wie gut das im Einzelnen verklappt, ich habe da teilweise Zweifel, weil wir eben an manchen Stellen immer wieder sehen, was denen alles durch die Lappen geht.
Oder liegt es vielleicht auch daran, dass man auch zu Recht eher jetzt den Schwerpunkt auf den islamistischen Terror legt?
Naja, das sehe ich jetzt anders, denn der islamistische Terror, der soll nicht verharmlost werden. Das ist eine wirklich reale, bleibende Gefahr. Aber wir haben nach den Terroranschlägen damals 2001 in New York einfach auch in Deutschland viel zu sehr den Blick nur darauf gelenkt. Und es wurden auch Stellen teilweise nicht mehr aufgebaut, um im Kampf gegen Neonazis bestehen zu können. Und ich glaube, die ganzen auch Brandanschläge, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, diese vielen Attentate, die so im Alltag passieren an Gewalt, die sind sehr, sehr stark von Neonazis ausgehend und von Islamisten jetzt weniger. Also wir tun gut daran, nach rechts sehr, sehr stark zu blicken auch.
Das heißt, in diesem Fall würden Sie der Gewerkschaft der Polizei recht geben, wir brauchen einfach mehr Leute.
Auch mehr Leute ist nicht immer die Lösung. Also die müssen ja auch was Vernünftiges machen. Also es ist zum Beispiel so, dass nach meinem Eindruck auch im Verfassungsschutz mitunter dass so ein Bürokratismus gepflegt wird. Da werden dann einfach irgendwelche Quellen geführt. Das wird irgendwie alles abgeheftet. Da werden alle möglichen Notizen angefertigt. Und am Ende muss man das aber auch gescheit auswerten, muss auch sich vernünftig Gedanken machen, was man damit jetzt nun anstellt. Und stattdessen lagert das da oft irgendwo rum und wird eigentlich sogar hinterher zum Skandal, weil man dann feststellt, naja, die haben jetzt einfach nur sehr viel investiert in den Schutz ihrer eigenen Quellen, aber eigentlich im Kampf gegen die Neonazis nichts ausrichten können. Ist vielleicht sogar schlimmer gemacht, weil sie da Leute quasi mit angestachelt haben indirekt.
Also was man macht, ist falsch. Was wäre denn jetzt Ihr Rat?
Naja, ich setze sehr darauf, dass, also es gibt auch ermutigende Zeichen, ich will nicht alles schlecht reden, tatsächlich, dass der Generalbundesanwalt jetzt sehr viel früher, nach meinem Eindruck, sich einschaltet, da sind auch so ein paar rechtliche Hürden gefallen. Das ist gut, dass so etwas wie die mutmaßliche neue Terrorgruppe in Chemnitz rechtzeitig aufgehoben werden konnte. Das zeigt, dass die da jetzt aufmerksamer sind und was, glaube ich, ergänzt werden muss durch ganz viel Basisarbeit bei der Aus- und Fortbildung von Beamten bei Polizei, aber auch im Verfassungsschutz. Denn wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass da der Rechtsextremismus auf deren Seite zu oft auf die leichte Schulter genommen worden ist und manchmal sogar bis hin zur Kumpanei.
Das war Professor Tanjew Schulz von der Universität Mainz. Vielen Dank. Und wir hören einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch von Heidi Bennekenstein, Ein deutsches Mädchen. Hier beschreibt sie, wie schwer es für sie war, aus der rechten Szene auszusteigen.
Wenn ich meine Kameraden sah, waren sie wie immer. Aber ich spürte keine Nähe mehr zu ihnen. Ich wollte nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Sie langweilten mich. Und wenn sie mich nicht langweilten, machten sie mich wütend. Ich erkannte, dass ich nur einen winzigen Teil dessen, was ein Leben ausmachen kann, erlebt hatte. Ich hatte mich jahrelang in einem Zimmer versteckt, die Jalousien heruntergelassen und gedacht, es wäre die Welt. Aber das würde mir nicht nochmal passieren. Meine Entscheidung war gefallen. Ich würde aussteigen. So schnell wie möglich. Und für immer. Mit allen Konsequenzen. Dummerweise nahm die Karriere von Felix gerade jetzt richtig Fahrt auf. Seine erste CD mit dem Titel Bock auf Freiheit, an der er jahrelang gearbeitet hatte und die 2 Jahre zuvor produziert worden war, erschien. Und für ihn war es ein großer Moment, auf den er stolz war. Trotzdem passte der Zeitpunkt natürlich gar nicht in meinen Plan. Ich wusste nicht, ob ich mich ärgern oder für ihn freuen sollte, aber das Album lief richtig gut. Erst in München und Umgebung, dann in Süddeutschland, schließlich in ganz Deutschland. In sämtlichen Foren wurde darüber geschrieben. Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell. Er bekam Angebote für Liederabende und Konzerte und rutschte jeden Tag weiter zurück in alte Strukturen. Ja, wurde sogar nach und nach abhängig von unseren Kameraden, weil sie es waren, die seine CD kauften und zu den Konzerten kamen. Und weil er inzwischen Honorar annahm, bekam er mal 50, mal 100 Euro, die wir, ehrlich gesagt, auch gut gebrauchen konnten. Felix war nun jedes Wochenende woanders. Ein verdienter Kamerad feierte Geburtstag, Felix spielte ein paar Lieder. Die NPD feierte ihr Sommerfest,
Felix spielte ein paar Lieder. Die Leipziger Hooligans feierten im Vereinsheim. Felix spielte ein paar Lieder.
Der Erfolg ihres Freundes in der Rechtsrockszene kam also genau im falschen Moment und das machte das Aussteigen noch schwieriger. Was für eine feine Ironie. Und diese Musik ist sehr wichtig für diese Neonazi-Szene. Da gibt es richtige Stars, die verehrt werden. Die Bands tragen Namen wie Kategorie C oder Germanium. Bands, die mit rechtsnationalen Texten auf Konzerten versuchen, eben junge Menschen zu locken. Und das gibt es auch in Hessen. Ein Beispiel: am 5. Januar lädt die NPD nach Büdingen in die Wetterau zu einer Veranstaltung, die sie als Abendprogramm mit Musik bezeichnet. Und da sind dann solche Bands aufgetreten. Man hat den Eindruck, solche Konzerte nehmen zu in Hessen, in Mittelhessen vor allem. Warum ist das so und wie kann man dem begegnen? Mike Markloff hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Egal ob in Leuen-Stockhausen im Lahn-Dill-Kreis, in Wetzlar oder in Büdingen in der Wetterau, immer wieder versuchen Rechtsnationalisten Konzerte zu organisieren, um so auch Nachwuchs für das eigene Gedankengut zu finden. Pastoralreferent Joachim Schäfer aus Wetzlar beobachtet die Szene schon seit Jahren und er stellt fest:
Also man merkt ja gerade bei den Rockkonzerten, dass sie mit Labels rumlaufen, mit neuen T-Shirts, die provozieren wollen. Und da spürt man diese pubertäre Machtfantasie, die pubertäre Gewaltfantasie, ich bin stark. Und da müssen wir positive Räume anbieten, wo junge Leute ihre Stärke, ihre Schwäche, ihre Begabung und ihre Träume sichtbar machen können.
Doch das ist oft leichter gesagt als getan, denn oft muss dabei ein Netzwerk bekämpft werden. Beispiel Lahn-Dill-Kreis. Einige Zeit lang galt Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis als Rechtenhochburg. Mitglieder der Familie Zutt saßen im Gemeindeparlament und im Kreistag in Wetzlar für die NPD. Die Familie zog vor 10 Jahren ins ostdeutsche Waren an der Müritz. Seitdem herrschte weitgehend Ruhe im Lahn-Dill-Kreis, mit Ausnahme der Ortschaft Leuen-Stockhausen. Hier wurde vor Jahren das Bistro Hollywood von Thomas G. übernommen. G. sitzt für die NPD im Ortsbeirat von Leuen-Stockhausen. Und in seinem Bistro Hollywood hat es immer wieder Auftritte von Rechtsrockbands gegeben, getarnt als Privatpartys.
Stockhausen ist ein Beispiel dafür, wenn man zu lang wartet. Gerade in Stockhausen hat man lange zugeschaut, hat es runtergespielt. Und jetzt ist es passiert, dass die Grenzen überschritten wurden.
Joachim Schäfer spricht dabei die Razzia in der vergangenen Woche an, bei denen Waffen und Nazi-Devotionalien gefunden wurden, unter anderem im Bistro Hollywood von Thomas G. Orte wie Stockhausen und Büdingen bekommen einen negativen Leuchtturmcharakter, sagt Joachim Schäfer, wenn die rechten Veranstalter merkten, dass sie mit ihren Konzerten durchkommen.
Für mich ist nicht das Problem diese Gruppierung. Das Problem ist, was denkt das Volk? Was denken Jugendliche heutzutage? Und das macht mir dann eher Sorge, der Rassismus, der ja in verschiedenen Bereichen wiedererkennbar ist. Der ist sogar unter unseren Migranten erkennbar, dieser Nationalismus, diese Suche nach Identität, nach dem starken Mann, nach einfachen Antworten.
Und diese Antworten werden auch immer wieder in der Musik rechtsnationaler Bands gesucht. Auch in Wetzlar hat die NPD im März versucht, einen offiziell als Wahlkampfveranstaltung deklariertes Konzert stattfinden zu lassen. Die Stadt verwehrte der NPD die Halle, weil gewisse Auflagen nicht erfüllt wurden. Und musste doch hinnehmen, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe der NPD Recht gab. Ordnungsdezernent Jörg Kratkei:
Wir würden als Stadt Wetzlar insgesamt, glaube ich, die Leitplanken anders aufstellen. Das heißt, es wäre klarer, wann bekommt wer unter welchen Bedingungen die Stadthalle. Und diese Bedingungen würden deutlich im Vorfeld einer Veranstaltung auch eingefordert. Und wenn sie dann streitig gestellt werden vor Gericht, würde hoffentlich das Gericht auch frühzeitig so entscheiden, sodass man frühzeitiger Klarheit hätte und nicht in den Stunden im Prinzip vor Veranstaltungen das Wechselbad der Gefühle auszuhalten hätte.
Kratkei hält es für einen großen Fehler, dass die NPD seinerzeit nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten wurde. Denn einen künftigen Wahlkampfabend zu verhindern, auf dem rechtsnationale Bands spielen, sei dadurch nicht leichter geworden.
Auch weil die Gerichte das entsprechend handhaben, dergestalt, dass im Prinzip gar kein Veranstaltungszweck angeboten werden muss. Und ich halte es für schon einen Unterschied, ob man eine Parteiveranstaltung macht oder ob man eine Veranstaltung macht, die entgeltlichen Charakter hat, wo man Geld verdienen will, lässt Musikbands auftreten und hat dann das entsprechende, teils ja auch sehr gewaltbereite Klientel, was man sich dann auch damit in die Stadt holt.
Ein deutliches Signal im März dieses Jahres ging von der Wetzlarer Bevölkerung aus. Denn die Bürgerproteste gegen die NPD und gegen die anderen rechten Gruppierungen waren um ein Vielfaches stärker als die rechten Kundgebungen. Für die kleinen Gemeinden wie Leuen oder Ehringshausen wünscht sich Pastoralreferent Joachim Schäfer indes, dass die Kommunalpolitiker stärker protestieren und kreativ nach Lösungen suchen, damit Veranstaltungen wie die im Bistro Hollywood irgendwann einmal nicht mehr stattfinden.
Der Rechtsrock und die Rattenfänger auch bei uns in Hessen. Andrea Röpke kennt sich damit aus, sie ist Rechtsextremismus-Expertin und Autor des Jahrbuchs Rechte Gewalt. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Welche Rolle spielen diese Rechtsrockkonzerte für die Szene?
Rechtsrockkonzerte sind wahnsinnig bedeutend, weil sie eben einerseits dazu dienen, wirklich den Nachwuchs zu rekrutieren, junge Leute anzulocken, etwas Verbotenes zu tun, etwas Heimliches zu tun und ganz, ganz wichtig vor allen Dingen auch dazu noch ist, dass Inhalte transportiert werden, Hass transportiert wird. Man nennt Rechtsrock eben auch Begleitmusik zum Terror.
Das heißt, es ist auch der Reiz des Verbotenen, ganz banal für so junge Männer vor allem?
Ja, natürlich, klar, aber durchaus auch für Frauen. Aber diese Treffpunkte werden konspirativ angelegt, die werden nicht gleich bekannt gegeben, sie werden hingelotst. Man befindet sich dann in einer exklusiven Gemeinschaft und die Lieder, die gesungen werden, sind oft verboten. Das heißt, das hat natürlich einen wahnsinnigen Reiz und dadurch ködert man eben vor allen Dingen auch junge Leute aus den sogenannten Mischszenen, eben jetzt auch aus dem Kampfsportmilieu, aus dem Hooligan-Milieu und so weiter.
Besonders in Hessen und in Thüringen, haben wir gerade gehört, gibt es recht viele von diesen Konzerten. Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, das mag daran liegen, dass vor allen Dingen also Hessen, Südniedersachsen, Thüringen, dass sie natürlich logistisch ganz günstig liegen. Man kommt aus allen Bundesländern gut dorthin. Man kann schnell über die Landesgrenzen Alternativen finden. Das heißt, es ist auch sehr, sehr üblich, dass sie dann tatsächlich von Thüringen schnell nach Hessen oder von Hessen nach Südniedersachsen wechseln oder auch in die anderen angrenzenden Bundesländer. Also die sind durchaus sehr, sehr attraktiv, eben für Rechtsrockkonzerte, aber auch für rechte Immobiliensuche.
Weil die Fans dann auch aus ganz Deutschland ankommen.
Genau, darauf sind diese Konzerte ausgerichtet, dass sie tatsächlich aus ganz Deutschland kommen und sogar auch aus den europäischen Nachbarländern.
Anlass für diese Sendung sind die 467 per Haftbefehl gesuchten Rechtsextremen. Das heißt ja, von denen gelten etwa 100 als gewalttätig, aber Ihr Jahrbuch Rechte Gewalt hat fast 400 Seiten. Das ist ja auch schon komisch. Sie haben einen guten Überblick. Also wie hat sich die rechte Gewalt in den letzten Jahren entwickelt?
Naja, sie ist mit der Flüchtlingswelle 2015/16 ist sie geradezu explodiert. Also das rechte Terror war gekennzeichnet durch Brandstiftung, durch Gefährdung von vielerlei Menschenleben. Kinder wurden angegriffen im Zuge dieser Welle, dieser Gewaltwelle. Und seit 2017 etwa, seitdem auch die Zahlen zurückgehen, die Flüchtlingsheime wieder inaktiv sind, hat die rechte Gewalt eine neue Qualität bekommen. Das heißt, ein neues Erscheinungsbild. Das heißt, wir haben tatsächlich Untergrundzellen, die von der Generalbundesanwaltschaft offengelegt wurden, enttarnt wurden. Es gab Razzien bei militanten Gruppen. Das heißt, die Szene geht in den Untergrund. Tatsächlich zeichnet sie sich durch Waffen aus, durch eine starke Affinität und Pläne eben auch die politischen Gegner dann töten zu wollen.
Was sind das für Untergrundzellen? Können Sie die näher beschreiben?
Die Bundesanwaltschaft hat 2017 einige dieser Zellen ausgehoben und dazu gehört zum Beispiel die Gruppe Nordkreuz oder auch die Untergrundzelle um den Bundeswehroffizier Franco A. aus Offenbach. Das sind nur einige und jetzt haben neue Recherchen eben ergeben, dass diese Untergrundzellen, die tatsächlich auch aus Polizeibeamten, aus AfD-Anhängern und auch aus anderen Staatsbediensteten bestehen, also durchaus auch sehr bürgerlich aufgestellt sind, eben auch Waffen gehortet haben, auch legal Waffenbesitz hatten und dass diese Untergrundzellen tatsächlich miteinander vernetzt sind. Das macht es umso gefährlicher. Das ist eine neue Qualität. Andererseits beobachten wir aber, wie zum Beispiel auch in Chemnitz, dass sich bestehende Neonazi-Strukturen tatsächlich immer mehr verradikalisieren und auch für den Tag X den sogenannten Tag der Machtergreifung hin üben und Waffen horten und dann tatsächlich auch zuschlagen wollen. Und auch diese Militanz ist durchaus bedrohlich.
Das heißt, gefährlich sind nicht die Einzeltäter, sondern dass diese Einzeltäter dann in solchen Strukturen aufgehen und sie dort Unterstützung bekommen.
Sicher, aber zudem muss man sagen, dass gerade was rechte Gewalt angeht, immer schnell von Einzeltätern die Rede ist, weil man sich oft einfach die Mühe nicht gemacht hat, in der Geschichte, in der deutschen, bundesdeutschen Geschichte tatsächlich auch zu recherchieren, wer steckte hinter diesen sogenannten Einzeltätern. Aber wir haben ganz klar, und das ist diese Woche jetzt nochmal bekannt geworden, also wir haben einen Rückgang internationalen Terrors, aber ausgerechnet der rechte Terror in Westeuropa und Nordamerika steigt stark an. Also der rechte Terror, auf dessen Konto gingen jetzt tatsächlich eben in Westeuropa, in Nordamerika 17 tote Menschen. Und wir haben statistisch gesehen 5 Gewalttaten von rechts allein in der Bundesrepublik. da muss hingeschaut werden. Und das ist in den letzten Jahren viel zu wenig passiert.
Dann schauen wir nochmal auf die Struktur in Hessen. Da ist die rechte Gewalt ja auch schon lange verwurzelt, sagen Sie. Woran liegt das besonders?
Naja, es gibt diese Landkreise, die schon seit Jahren tatsächlich ganz stark auffallen in Hessen. Der Lahn-Dill-Kreis gehört natürlich auch dazu, die Wetterau. Und im Lahn-Dill-Kreis hat es ja jetzt in der letzten Woche wieder eine Razzia gegeben. Wieder wurde ein illegaler Schießstand ausgehoben. Wieder gab es Waffenfunde. Das liegt sicherlich daran, dass wir dort auch alteingesessene, gewachsene Strukturen haben. Seit Jahrzehnten konnten sich die Neonazis dort ungeniert ausbreiten, festigen, jüngere Leute anwerben. Und das ging ja so weit, dass sie da im Lahn-Dill-Kreis zuletzt dann da tatsächlich auch so eine Form von Bürgerwehr aufgebaut haben, die der Patrouille lief, und sie wollten sogenannte nationale Schutzzonen errichten.
Was muss man dagegen tun?
Aufklären, wirklich thematisieren, nichts verschweigen, nicht wegschauen und tatsächlich langfristige Präventionen auch ganz massiv gegen rechts verfolgen. Das heißt, wir müssen uns gesellschaftlich damit auseinandersetzen, dass diese rechte Gewalt, dieser Terror bis in die bürgerliche Gesellschaft in unsere Mitte hineinreicht. Und das ist natürlich ein unbequemes Thema, aber dem müssen wir uns wirklich eher heute als morgen stellen.
Das war die Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke, Autorin des Jahrbuchs Rechte Gewalt. Vielen Dank. Und wie hat es nun Heidi Bennekenstein endgültig aus dieser rechten Szene rausgeschafft? Ihr Freund Felix musste ins Gefängnis wegen einer Gewalttat. Und das war rückblickend sogar ein Glücksfall, denn so hatten die beiden schon etwas Distanz zu der Szene.
Als Felix im Oktober 2010 entlassen wurde, machten wir uns sofort an die Arbeit, beantragten Arbeitslosengeld und fanden eine Wohnung. Er machte die Schule fertig, ich holte die mittlere Reife nach, bewarb mich an der Kinderpflegeschule und wurde zu meiner eigenen Überraschung auch genommen. Die Kameraden logen wir an, denn trotz aller Vorbehalte gab es immer noch welche, die sich freuten, dass Felix wieder auf freiem Fuß war. Es fühlte sich nicht gut an, jeden Tag neue Ausreden zu erfinden, jeden Anruf und jede SMS unbeantwortet zu lassen. Aber wir hatten keine Wahl. Die Kameraden mit unserer Austrittsabsicht zu konfrontieren, hätte zu einem Eklat und vor allem zu einer Gefährdungslage geführt, die wir nicht mehr kontrollieren hätten können. Nein, wir mussten uns erst organisieren, vorbereiten und in Sicherheit bringen, bevor wir die Bombe zum Platzen bringen konnten. Wir tauchten ab, hielten mal wieder die Füße still. Und wenn wir jemandem begegneten, erzählten wir, dass Felix eine Ausbildung am Flughafen angefangen habe und sich für eine Weile nichts erlauben könne. Obwohl ich nervös und permanent auf der Hut war, fühlte sich mein Leben zum ersten Mal seit Jahren richtig an. Viele Kameraden reden einem ständig ein, dass ein Arbeitsplatz oder ein Schulabschluss nicht wichtig seien, dass es um andere Dinge als das eigene Fortkommen gehe, dass man Opfer bringen müsse. Dementsprechend nehmen viele rechte Jugendliche ihre Ausbildung nur halbherzig in Angriff, mit der Folge, dass sie am Ende wirklich scheitern. Natürlich gibt es keine Garantie auf Erfolg, keine Versicherung, nicht unter die Räder zu geraten. Das Leben da draußen ist steinig und nicht immer gerecht. Die Möglichkeiten klopfen nicht an die Haustür. Sie rufen auch nicht auf dem Handy an. Man muss schon selbst aktiv werden, sich informieren und bewerben. Als ich das verstanden hatte, fügte sich vieles in meinem Leben. Ich geriet in eine positive Spirale, in der mir vieles gelang, was ich vorher jahrelang nicht auf die Reihe bekommen hatte. Ich glaube, dass das vor allem daran lag, dass wir es wirklich wollten.
Ich bin dann mal weg, Deutschlands unsichtbare Rechtsextremisten. Was also kann man machen, um Rechtsextremen diese Rückzugsmöglichkeiten zu nehmen? Soll man sie an die Öffentlichkeit zerren? Soll man Menschen, die gegen Ausländer und Minderheiten hetzen, an den Pranger stellen? Selbstjustiz gegen rechts? Auch diese Tendenzen nehmen inzwischen zu. Das sogenannte Zentrum für politische Schönheit treibt diesen Gedanken auf die Spitze. Ist das jetzt Kunst oder Denunziation?
SoKoChemnitz.de ist eine Website, die Informationen über Menschen zusammenträgt, die sich im August in Chemnitz an den fremdenfeindlichen Demonstrationen beteiligt haben. Die Künstler waren selbst vor Ort und haben Videos gedreht. Dieses Material und noch sehr viel mehr, auf der Website ist von 3 Millionen Bildern und 7000 Verdächtigen die Rede, wird nun ausgewertet. Der künstlerische Leiter des Zentrums für politische Schönheit, Philipp Ruch, erklärt:
In unseren Augen ist das eine Schatztruhe von inneren Feinden in Deutschland. Und es geht hier schon darum, den Feind wirklich auch zu kennen und zu sehen, wo er ist. Weil er macht es ja im öffentlichen Tageslicht. Es ist nicht so, dass sie sich verstecken, sondern sie sind sogar noch stolz drauf.
Die Rhetorik lässt aufhorchen. Die rechten Demonstranten werden als Feinde eingestuft, als Verdächtige und potenzielle Straftäter. Eine bewusste Provokation. 1524 Teilnehmer der Demonstration sind inzwischen namentlich bekannt.
Wir können das, was sich in Chemnitz gezeigt hat, weder der Politik noch allein den Strafverfolgungsbehörden überlassen. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, Entnazifizierung, und wir müssen alle selber aktiv in diesen Prozess jetzt eintreten.
Man spürt bei jedem Satz, dass Philipp Ruch die deutsche Gesellschaft für krank hält, zersetzt von Neonazis und Demokratiefeinden. Polizei und Justiz hält er offenbar für unfähig, gegen rechte Gewalttäter vorzugehen. Er plädiert für eine Entnazifizierung, die von unten ausgeht. Die Website Soko Chemnitz sei
ein Angebot an die Bevölkerung, sich intensiv mit Intensivtätern auseinanderzusetzen.
Man könnte Soko Chemnitz allerdings auch als einen digitalen Pranger bezeichnen. Das Erste, was ins Auge springt, wenn man die Website besucht, ist die Aggressivität der Überschriften. Wo arbeiten diese Idioten, schreit es auf dem Startbildschirm. Gleich daneben Fotos rechter Demonstranten. Die bereits identifizierten Personen findet man unter der Kategorie Katalog der Gesinnungskranken.
Wir haben uns damit lange beschäftigt, mit Entnazifizierung an sich als Thema. Das liegt dem auch zugrunde. Wir haben lange überlegt, ob das über Bildung funktionieren kann. Ich selber bin in Dresden geboren und habe das Gefühl, dass diese Aufarbeitung, also das, was die 68er-Bewegung in Deutschland geleistet hat, nämlich die Schallmauer zu durchbrechen, dass die deutsche Geschichte, dass die Verbrechen in der deutschen Geschichte anerkannt werden, das ist nicht passiert nach 89 im Osten.
Deshalb, so Philipp Ruch, müsse eine neue Entnazifizierung her. Sie müsse von der Bevölkerung getragen und von Unternehmen gestützt werden. Schließlich sei klar, dass Neonazis der deutschen Wirtschaft schaden.
Deutschland ist Exportweltmeister. Das heißt, wir sind nicht nur im Marketing-Sinne sehr darauf angewiesen, dass wir weltoffen sind und Sie kennen den Fachkräftemangel, also wir hoffen hier sehr stark auf die Unternehmen, dass die sozusagen auf unserer Seite schauen, gucken, ob sie den einen oder anderen Mitarbeiter erkennen und dann mit denen reden.
Für Unternehmen, die rechtsextreme Mitarbeiter kündigen wollen, werden auf der Website die Formulare bereitgestellt. Entweder für eine Kündigung wegen Rufschädigung oder für eine Kündigung aufgrund der charakterlichen Eignung. Eine massive Drohkulisse. Dass Neonazis dadurch zum Einlenken gebracht werden, ist trotzdem unwahrscheinlich. Es liegt der Verdacht nahe, dass es den Künstlern vor allem um das Medienecho geht und nicht um eine nachhaltige Entnazifizierung. Sie bieten im Internet und in ihrem Chemnitzer Büro sogar die Zahlung von Belohnungsgeldern für Hinweise zur Ermittlung von Namen und Arbeitgebern der gesuchten Personen an. Ob das mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen vereinbar ist? Da wird mit Überwachungstechnik gearbeitet, die eigentlich verboten gehört und eine Stärkung der Demokratie gefordert, ohne auf die Persönlichkeitsrechte der politischen Gegner zu achten. Das kann nicht funktionieren, auch nicht als Kunstprojekt.
Oliver Kranz über Soko Chemnitz. Ist es nun legitim, Rechtsextreme öffentlich an den Pranger zu stellen oder geht das zu weit? Damit beschäftigt sich auch Andreas Zick. Er ist Professor für Konfliktforschung an der Universität Bielefeld. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Was halten Sie von dieser zugespitzten Aktion?
Naja, ich würde erstmal eine Reihe von Fragen stellen. Ich gucke ja aus Forschungssicht darauf, frage mich, welche Wirkungen erzeugen solche Aktionen? Das Zentrum hat viele gute Aktionen gemacht, hat öffentliche Debatten erzeugt, nur hier stoßen wir an die Grenzen. Ich kann das nachvollziehen, es gibt viele Opfer, es gibt massiv viele Hasstaten. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo in Kommunen ja der Rechtsextremismus, die Gegenstrategien offensichtlich nicht mehr wirken. Das war in Chemnitz. Aber erstens, das ist hier eine ethische Frage. Also wir müssen ethische Fragen, ob wir das dürfen. Wir haben ja Rechtsstaatlichkeit, im Einspieler war ja auch deutlich, man will viel weiter. Ist das eine Kunstaktion oder eine politische Aktion oder eine neue Form? Dann müssen wir auch fragen, sind alle Wirkungen bedacht? Also wenn man so eine Aktion macht, Personen so nennt, auch mit Klarnamen und so weiter, diese Outings, dann müssen wir wissen, wirkt es? Und das kann unterschiedliche Wirkungen haben. Das kann auch bei Menschen ein massives Bedrohungsgefühl erzeugen, sodass sie gar nichts mehr machen, weil sie sagen, das Problem ist so groß, sich zurückziehen. Wir haben gerade im Osten gesehen, in vielen Studien, da gewöhnen sich Menschen an dieses Vorhandensein von Extremismus. Zweitens, es kann sogar Menschen anziehen, attraktiv machen. Wir haben im Rechtsextremismus einige, denen macht das gar nichts aus, dort gezeigt zu werden. Und drittens verstehen wir den Extremismus, wenn wir auf einzelne Personen eigentlich abzielen. Das sind ja Gruppenphänomene und gerade die Aussteigerinnen, Sie haben das ja in den Beiträgen heute gehabt, kann man solche Phänomene, den bewegungsförmigen Extremismus, der weit in die Mitte hineingreift, kann man den durch die Aktion, durch so eine pointierte Aktion eigentlich hinreichend darstellen. Und insofern habe ich über die Wirkung meine Bedenken. Gut erforscht ist das allerdings auch alles nicht.
Also welche Wirkung befürchten Sie?
Ich befürchte die Wirkung, dass jetzt dort eine große Aufmerksamkeit gibt und nachdem die Aktion zu Ende ist, ebbt die sofort wieder ab. Denn wir reden ja hier über ein Phänomen, was eine sehr lange Tradition hat. Wir reden ja von 30 Jahren, in denen sich das verankert, kommunal verankert. Das will die Aktion, darauf will sie hinweisen. Aber es ist A, kein Ostphänomen, das gibt es im Westen auch. Man könnte mit der Aktion zu falschen Schlüssen kommen. Dass die Absichten dort, die ja dann begleitend per Sprache beschrieben werden, die müssten dann auch zu sehen sein. Ich glaube aber, mit solchen Aktionen alleine kann man eben auch negative Konsequenzen erzeugen. Es kann ein Bumerang-Effekt sein, dass Leute es ganz besonders attraktiv fänden. Auch das haben wir gesehen bei Ausstellungen bei Rechtsextremen. Da sind dann junge Menschen reingegangen und fanden das auf einmal ganz attraktiv. Nein, ich glaube, man muss das in einem Maßnahmenpaket insgesamt und vor Ort sehr gut und sensibel verankern. Und darauf kommt es an. Man muss Menschen in den Stand setzen, nach solchen Aktionen selber besser, kompetenter, zivil, couragiert zu handeln und auch zum Beispiel Rechtsstaatlichkeitsprinzipien. Da muss die Zivilgesellschaft darauf hinweisen, aber vielleicht wird man die durch solch ein Outing diese Frage gar nicht in den öffentlichen Raum hineinbringen.
Nach dem G20-Gipfel hat die Bild-Zeitung damals letztes Jahr Fotos von linken Gewalttätern veröffentlicht. Ja. Auch das wurde heftig kritisiert, aber man hat argumentiert, ja, wir haben sie aber gekriegt dadurch wenigstens ein paar. So könnte ja diese Gruppe jetzt auch argumentieren.
Ja, so könnte die Gruppe argumentieren, wenn die denn zusammenarbeiten mit Behörden, die Strafverfolgung machen. Das funktioniert ja alles so überhaupt nicht. Auch bei der Bild-Zeitung, wenn man sich anguckt, welche langfristigen Effekte hat das, hat ja überhaupt nicht die langfristigen Effekte. Wir haben in Großbritannien solche Outings, die Polizei macht, die macht Strafverfolgung, indem man Monitore auf den Wagen stellt und durch die Nachbarschaften fährt. Man verunsichert dann auch die Region, wo sich das verankert hat. Wie gesagt, ich kann das verstehen als eine auch Wutaktion, aber auch solche Begriffe wie Entnazifizierung aus dem historischen Kontext auf jetzt das Phänomen zu transportieren, wir müssen viel besser, und wenigstens das hat dann die Aktion vielleicht erzeugt, viel besser diesen Extremismus als ein Bewegungsphänomen verstehen. Wir müssen verstehen, warum Menschen nichts dagegen tun. Wir müssen auch verstehen, warum Strafverfolgung nicht funktioniert. Warum wird das nicht aufgeklärt? Das ist ja vollkommen richtig, dass dort Kommunen, wo Rechtsextremismus mal verfolgt wird, wo es aufgeklärt wird, wo klar gemacht wird, welche Strukturen und wo man dann auch Projekte stärkt, die sich damit auseinandersetzen, dass die Kommunen besser geschützt sind als andere, wo man nicht hinguckt.
Also was müsste man stattdessen machen? Haben Sie einen positiven Entwurf?
Also ich glaube, wir brauchen eine Gesamtstrategie für das Land mit dem Phänomen. Solche Aktionen würden nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn wir eine Gesamtstrategie hätten. Es gibt politische Maßnahmen. Wir haben jetzt Bundesprogramme, Demokratie leben, da kann man Geld beantragen bei der Bekämpfung. Wir brauchen rechtliche Maßnahmen, da muss man auch mal prüfen, funktioniert die Strafverfolgung. Wir haben jetzt abgetauchte Straftäter. Das wird nicht reichen. Wichtig ist, soziale, zivilgesellschaftliche Maßnahmen, die Prävention und Intervention machen. Das heißt, Stärkung von Projekten, genau passgenau vor Ort, dort, wo sich rechtsextreme Gruppen verankern. Und dann brauchen wir einen Opferschutz. Der Opferschutz ist hier nicht angesprochen. Wir wissen, dass dort in Regionen, wo man eine Prävention in den Opferschutz hineinlegt, eben abwenden, dass es erst überhaupt zu solchen Taten kommt, sind die Kommunen besser aufgestellt. Und dann brauchen wir so eine Gesamtstrategiemaßnahme. Also wir haben eine deutsche Islamkonferenz und im Rechtsextremismus vieles, was wir aus der Forschung wissen, aus der Bildung wissen, an Analysen, überlassen wir vorschnell den Behörden und binden da die Experten aus Rechtswissenschaft, sozialer Arbeit, aus Prävention. Die müssen eigentlich im Grunde genommen sich ständig treffen, Fälle analysieren, aufklären und vor Ort die Kommunen sehr fit machen, mit so einem Konflikt, der da entsteht, auch umzugehen. Wenn Sie ein Outing haben, dann haben Sie in Ihrem Betrieb auf einmal auch einen Konflikt, der daraus entsteht, dass jetzt eine Person geoutet ist. Und das betrifft Kommunen auch. Die muss man fit machen. Und das kann man machen, nur wir müssen es eben als Gesamtgesellschaft auch wirklich ernstes Problem wahrnehmen, das uns längerfristig beschäftigen wird.
Andreas Zick, Professor für Konfliktforschung an der Universität Bielefeld. Vielen Dank. Ich bin einmal weg, Deutschlands unsichtbare Rechtsextremisten. Mein Name Uwe Berndt. Schönen Abend noch.